Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Wie kämpft das Theater gegen den Raubbau mit der Welt? Warum gastieren in Baden-Baden 31 Königinnen? Und wie steht's beim ESC auf der Zielgeraden? Hier ist die Kultur vom Tag. Ein wütendes Requiem auf die Vernichtung der Welt durch die Menschen. So hieß es vergangenen September über das Stück Solastalgia von Thomas Köck. Heute ist seine Vorhersage Ödipus Leben auf einem kaputten Planeten am Schauspiel Stuttgart uraufgeführt worden, inszeniert von Stefan Pucher.
Warum das Spiel?
Warum nicht?
Es geht um unser aller Überleben.
Glaubst du, du würdest ihnen sagen, ändert euer System, werft ihn weg, woran ihr glaubt, sie würden es tun?
Ja, aber sie tun doch alles, was du sagst.
Ja, wenn es andere betrifft, ja, aber keiner wäre bereit, Macht und Privilegien abzugeben, Kinder weglegen, um die sogenannten Götter ruhig zu stellen. Ja, Macht abgeben, sich verkleinern, never. Es widerspricht ihrem Denken, das eine Konstante nur kennt. Wachstum nämlich, individuelles.
Und du richtest dich ein am Fußsockel der Macht.
Michael Lages war bei der Uraufführung von Thomas Köcks neuem Stück. Ist das wieder ein wütendes Requiem des 37 Jahre alten Österreichers?
Ja, es ist eigentlich eine Weiterdrehe, also eine Fortsetzung. Thomas Köck ist quasi abonniert auf diese Themen und er ist unter denen, die sich mit Öko- und Umweltthemen auf der Bühne beschäftigen, mit Sicherheit der finsterste, der immer wieder zu der Analyse und der Schlussfolgerung kommt, dass so, wie das Leben auf der Welt nun mal läuft und in den vergangenen paar tausend Jahren gelaufen ist, kein Ausweg mehr besteht. Und das ist auch am Ende von diesem Forecast, von dieser Vorhersage für Ödipus der Fall. Und er nimmt aber tatsächlich, und das ist etwas anders als bei anderen seiner Werke, tatsächlich den originalen Sophokles Ödipus als Ausgangspunkt, erzählt ihn aber in der Tat ganz neu.
Ja, aber wie denn? Also die Tragödie der Zukunft findet statt und dass sie vorhergesagt wurde, war vielleicht ein Komplott. So heißt es zumindest in der Ankündigung. Ja, was macht Köck mit Theresias und dem Mythos?
Er verdoppelt ihn, weil er nämlich nicht nur Theresias ins Spiel führt, sondern auch Pythia. Auch eine Vorhersagerin und zwar eine fundamentalere. Natürlich eine Frau, deswegen fundamentaler. Theresias wird in dieser Fassung tatsächlich zu dem, der so handelsübliche Vorhersagen macht, der realisierbare Vorhersagen macht, nämlich die über die Suche nach dem Mörder von Laios in Theben. Das ist die klassische Geschichte, während Pythia in der Vorhersage dessen, was auf die Welt zukommt, darauf gar nicht mehr eingeht, sondern tatsächlich sagt, das System Laios, also unser System, wie die Welt funktioniert, das selbst ist das Problem in Theben, nicht eine Seuche, die durch irgendeinen albernen Fluch hervorgerufen worden ist. Also ein ganz anderer Ansatz, ein viel fundamentaler, grundsätzlicher, der dazu führt, dass das Elend in Theben tatsächlich nur besiegt werden kann, wenn man das System selber, das System Laios, das sich über alle Generationen fortgesetzt hat, dass man dieses System selbst über Bord wirft, welches stattdessen eingesetzt werden sollte, wird auch diesmal wieder nicht klar. Das ist ja das Problem mit diesen ganzen Weltuntergangsdramen, dass zwar immer wieder gesagt wird, so geht es nicht weiter und das System muss über Bord geworfen werden, aber welches dann stattdessen eingesetzt werden und wie es praktisch sozusagen mit der Welt weiterhin umgehen wird, das bleibt immer die große Leerstelle. Das ist auch in diesem Abend der Fall, obwohl tatsächlich Thomas Köck mit dieser Pythia die Sache sehr viel verschärft und die eigentliche Ödipus-Geschichte ja zu so einem lokalen Familiendrama reduziert, das eigentlich nur darauf aus ist, irgendwie weiterzukommen, während Pythia eben mitteilt, so geht's nicht. Irgendwie weiter geht nicht mehr.
Heißt das wiederum, man kann das Stück auf einer Oberfläche gut sehen, ohne die ganze griechische Mythologie zu kennen? Weil ansonsten müsste man ja das Original kennen, um wirklich zu verstehen, woran Köck geschraubt hat.
Ich glaube, das ist einer seiner großen handwerklichen Vorzüge, dass er einem Publikum, das wirklich vielleicht nicht unbedingt mit den ganzen Mythen vertraut ist, erklären kann, wie es funktioniert. Es sind tatsächlich diese zwei Geschichten, die ganze Zeit parallel laufen. Die Geschichte um den Mord in Theben ist so, wie man ihn aus dem Schulbuch oder aus einem früheren Theaterbesuch her kennt, allerdings durchaus auch wieder entschärft und so ein bisschen, ja, so runtergemändelt auf so eine Art Mythen- und antike Kabarett. Also ich finde Kabarett ja eine sehr wichtige Sache, aber wenn man es dann wirklich nur noch so ein bisschen veralbert, kommt man, glaube ich, so der mythischen Bedeutung nicht mehr wirklich nahe. Wirklich wichtig ist eben die andere Ebene. Da ist dann tatsächlich, hat das Augenausstechen stattgefunden und der Selbstmord von Jokaste. Und dann sind die aber alle wieder lebendig und verhandeln nochmal die Pythia-Geschichte. Und Jokaste wird zur Lautsprecherin der Wahrsagerin Pythia und mischt sich dann nochmal laut und deutlich ein und sagt, ihre Familiengeschichte sei eigentlich gar nicht so wichtig gewesen und eigentlich, ja, ein Fall fürs Kabarett, aber der wirkliche Konflikt von Pythia besprochen ist der entscheidende. Und es hat generell ein sehr, ja, bei allem Drama, bei allem Blut, bei allem Schmerz, eine sehr heitere Unternote durch einen Chor, der auftaucht. Der taucht ja auch im Original auf. Aber hier sind es drei auf alt getrimmte Ensemblemitglieder, die wirklich so tattergreisenhaft und tattergreisinnenhaft durchs Spiel gehen und immer wieder die ganze Geschichte auf eine Art von Entertainment runternivellieren, die beim Publikum superklasse ankommt, aber für mich eigentlich immer eher den Eindruck macht, jetzt hat er sozusagen einen kulinarischen Effekt gesetzt, der Köck. Damit schadet er aber eigentlich seiner fundamentalen Haltung. Also der Abend ist sehr zwiegespalten, finde ich, in den Wahrnehmungen, in den Oberflächen. Es gibt zwei Oberflächen, eine ist aber die wichtige und die andere ist die alberne. Und deswegen ist der Abend, wie ich finde, relativ unausgegoren, weil er sich zwischen diesen beiden Haltungen nicht wirklich entscheiden kann.
Sie haben jetzt gesagt Kabarett und das macht Sie nicht ganz glücklich. Ich habe mir ein Probenfoto angesehen und um das Bild rund zu machen, ich habe gedacht, Stefan Pucher hat Bollywood inszeniert. Können Sie uns jetzt einfach noch mal ein ganz kleines Bild von der Bühne geben?
Gar kein schlechtes Stichwort. Stefan Pucher hat die Bühnenbildnerin Nina Peller tatsächlich machen lassen. Das ist ein in vielen Wolken, roten Schichten funkelnder Raum, also so eine Art Armageddon-Feuer am Horizont. Es wird viel mit Video gearbeitet. Die Figuren tragen sehr spektakulär irgendwie zwischen ganz alt und ganz neu changierende Kostüme. Es ist ein wildes Gewurstel an optischen Effekten, die alle sehr, sehr gut platziert sind. Und der Abend hat auch ein massives Tempo. Also Pucher hat wirklich mit all diesen Versatzstücken sehr exzessiv gespielt. Das trägt natürlich auch dazu bei, dass dieser Abend super gut angekommen ist. Sozusagen meine eher etwas grübelerischen Einwände werden das Publikum heute sicher nicht überzeugt haben. Aber ich würde immer sagen, Spaß war genug in dem Abend drin, Tragik und Ausweglosigkeit auch. Aber dazwischen gibt es irgendwie so eine Leerstelle, mit der ich nicht so richtig viel anfangen kann.
Theaterkritiker Michael Lagis über Forecast Oedipus Living on a Damaged Planet. Die nächsten Vorstellungen des Stücks von Thomas Köck sind im Schauspiel Stuttgart am 17. Mai und 1. Juni. Die Kultur vom Tag geht jetzt ganz kurz 80 Jahre zurück. In das Jahr 1943, als Peggy Guggenheim in New York die Kunst von 31 Frauen präsentierte. Weil diese Ausstellung zwar legendär ist, aber nicht bahnbrechend war, knüpft das Museum Frieda Burda in Baden-Baden zum Jubiläum seit heute an diesen Faden an. Mit Arbeiten von 31 zeitgenössischen Künstlerinnen. Udo Kittelmann ist nicht nur der künstlerische Leiter des Hauses, sondern auch Kurator der Schau. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Frau Wuttke.
Der Titel Der König ist tot, lang lebe die Königin. Ist das als Tatsache oder als Aufforderung gemeint?
Sowohl als auch. Es ging vor allen Dingen einmal darum, einen Titel zu nehmen, den man auch humorvoll verstehen kann. Der nicht von vornherein versucht, ideologisch zu sein, der nicht versucht, gleich über diese Ausstellung den theoretischen Diskurs über die Thematiken, die die Ausstellung natürlich auch verhandelt, gleich drüber zu stürzen. Der Titel soll auch Lust machen auf die Ausstellung. Und na gut, es gibt dann Koinzidenzen, nicht? Aber ich glaube grundsätzlich, dass natürlich jede Form von männlicher Dominanz in der Gesellschaft gebrochen werden sollte.
Welche Thematiken sind es denn, die in der Ausstellung mit 31 Frauen zur Sprache kommen?
Das Wichtigste war, dass ich versucht habe, oder wir alle dann als Team versucht haben, den Werken vor allen Dingen die Stimme zu geben. Es braucht eben kein Wissen über Theorie. Es braucht auch nicht eine Thematisierung innerhalb der Ausstellung als Wort- oder Textbeiträge über Themen wie Feminismus, wie Woman Power, wie Gender, wie Queerness. Die Werke sprechen all diese Themen an. Sie beleuchten gleichzeitig die relevanten ästhetischen Transformationen der letzten Jahrzehnte, gesellschaftliche und politische Thematiken der Gegenwart.
Malerei, Skulptur, Film, Sound und Installation. Herr Kittelmann, geben Sie uns doch mal das ein oder andere Beispiel, was jetzt bei Ihnen Baden-Baden zu sehen ist.
Ja, es gibt die wunderbarsten Bilder, angefangen über Leiko Ikemura, die ursprünglich japanische Künstlerin, mit einem Bild, das den beziehungsreichen Titel trägt, Kaiserin tötet Kaiser von 1983. Es gibt ganz wunderbare Bilder von Conny Meyer, einer jüngeren Malerin, von Galli, die gerade international sogar wiederentdeckt wird. Eine Soundinstallation von Arne Imhoff, die einen pünktlich immer zu jeder vollen Stunde im Museum begrüßt und die für diese 2 Minuten sicherlich den Besuch für die Zeit verändern wird, weil sie einen stark auch körperlich berühren wird. Nicht nur in ihrer Lautstärke, sondern vor allen Dingen in ihrem Lachen. Die Arbeit heißt tatsächlich Hahaha und dieses Lachen ist ein jokerhaftes Lachen. Es gibt Filme von Mariana Simnet, die Botox thematisiert an ihrem eigenen Körper. Es ist sehr, sehr, sehr divers. Es gibt nicht den einen programmatischen Faden, sondern so reich wie auch die künstlerischen Erfindungen sind, so reich ist auch das, was hier gezeigt wird.
Sie haben am Anfang unseres Gesprächs schon angerissen, was die Ausstellung nicht nötig hat. Jetzt heißt es im Ausstellungstext, die Arbeiten seien frei und unabhängig von im Kulturbetrieb so beliebten ideologischen Debatten. Was kritisiert dieser Satz? Was kritisieren Sie mit der Ausstellung?
Ich kritisiere vor allen Dingen Ausstellungen, die natürlich völlig zu Recht in den letzten Jahren das Werk von Künstlerinnen in den Fokus gestellt haben. Aber wenn man dann genauer vor allen Dingen den Katalogen nachgelesen hat oder in den Wandbeschriftungen, ging es vor allen Dingen darum, tatsächlich diese ideologischen, diese politischen Sequenzen über das Werk zu stülpen, zu sagen, also hier geht es um Feminismus, hier geht es um Gender und. Dass Besucher die Werke oder die Werke selbst für sich genau diese Botschaft haben können, und hier haben sie sie in jedem Fall, das wurde meines Erachtens außer Acht gelassen. Aber das ist auch eine sehr persönliche Kritik, die ich mir aber im Zuge der Entwicklung zu dieser Ausstellung auch erlaubt habe.
Man könnte auch anders verstehen, dass diese Ausstellung eigentlich den aktuellen Diskurs hundertprozentig fortführt.
Ja, hundertprozentig in dem Sinne, dass sie hofft, und das wurde auch sehr deutlich, auch durch die Stimmen der Künstlerinnen, die gesagt haben, wir müssen eigentlich wieder zu der Selbstverständlichkeit kommen, dass die Werke ausgewählt werden und nicht wir abhängig von Geschlechtern, dass keine Alibi-Situation kommt. Ich glaube schon, dass viele Künstlerinnen auch den Eindruck gewonnen haben, dass Ausstellungen, die hauptsächlich das Werk von Künstlerinnen thematisiert, oft als eine Beweisführung herangenommen werden soll, dass die Werke von Künstlerinnen natürlich eben gleichbedeutend sind wie das von männlichen Kollegen. Und da brauchen wir, glaube ich, eine größere Selbstverständlichkeit, die wir auch im Kulturbetrieb wieder erzielen können. Denn eines, um vielleicht einmal zu zitieren, eine zeitgenössische Kritik anlässlich der Ausstellung bei Peggy Guggenheim damals war, dass man völlig in Zweifel gezogen hat, dass überhaupt Künstlerinnen künstlerisches Talent haben. Und wir feiern hier und würdigen hier das Werk von 31 Künstlerinnen. Unterschiedlichster Generationen im Übrigen. Die älteste ist 94, die jüngste ist 28 Jahre. Und auch daraus entsteht schon so etwas wie eine Zeitachse. Ja.
In Ihren Jahren in der Berliner Nationalgalerie, würden Sie retrospektiv sagen, diese Ausstellung, die Sie jetzt mit Humor machen, ist nötig, weil in der Vergangenheit, wenn man aufs Museumswesen blickt, auch große Fehler gemacht wurden?
Natürlich habe auch ich viel mehr Künstler, männliche Künstler ausgestellt als Künstlerinnen. Aber gleichzeitig war das auch wieder die Gelegenheit, mit Künstlerinnen zusammenzuarbeiten, angefangen mit Leiko Ikemura, wo ich 1987 angefangen habe, 1994 dann Julia Scheer und. Es ist eine persönliche Ausstellung und es war heute auch die Stimmung, dass viele Künstlerinnen sich nach langer Zeit wieder begegnet sind. Es war eine Freude, an dieser Ausstellung zu arbeiten. Und deswegen ist sie auch nicht irgendwie verkrampft oder eben nicht theorielastig. Sie zeigt die Freude an der Kunst.
Sagt Udo Kittelmann über Der König ist tot, lang lebe die Königin. Zu sehen im Museum Frieda Burda in Baden-Baden bis zum 8. Oktober. Ich sage herzlichen Dank und viel Erfolg mit der Ausstellung.
Ich danke Ihnen vielmals. Tschüss.
Um noch eine mythologische Figur aus dem alten Griechenland geht es heute in Fazit und nochmal um die Welt. Allerdings beschäftigt sich Milo Raus neues politisches Theaterprojekt mit Ödipus-Tochter Antigone als Kämpferin für den brasilianischen Regenwald. Kaisara, die Aktivistin, die zur Schauspielerin wurde und 2020 gesagt hatte, dieser Wahnsinn muss aufhören, das Herz dieses Planeten wird aufhören zu schlagen.
Esta loucura tem que acabar. O coração deste planeta vai parar de bater.
Diese Brasilianerin stand heute im Mittelpunkt des Stücks Antigone in Amazonas, das in Belgien mit 3 Jahren Verspätung uraufgeführt worden ist und an das Massaker an Landlosen vor 27 Jahren erinnert.
Ich glaube, der Amazonas ist im Grunde die Grenze des Kapitalismus. Das ist eigentlich der letzte wirklich offene Raum. Es wurde früher immer die grüne Hölle genannt. Noch in den Werner Herzog-Filmen wird das dargestellt als Dschungel, den man erobern muss. Und ich glaube, das befindet sich gerade in einer riesigen Umwelt.
Milo Rau, der heute punktgenau eine Erklärung veröffentlicht hat, um gegen den Raubbau der Natur nicht zuletzt durch die Wirtschaft zu protestieren, mit unterschrieben haben Noam Chomsky, Elfriede Jelinek, Angela Davis und Slavoj Žižek. Jetzt aber hat Theaterkritiker Eberhard Spreng in Gent das Wort. Wie sieht Antigones Kampf gegen König Kreon auf der Genter Bühne aus?
Sehr komplex, sehr multimedial und im Grunde genommen in einem Dialog zwischen Kontinenten. Denn Kaisara, die Hauptakteurin, die Titelfigur, ist präsent auf Filmaufnahmen, die immer wieder auf heruntergefahrenen Leinwänden aufprojiziert werden. Sie ist aber hier nicht physisch quasi auf der Bühne des Entegent in Gent vorhanden. Das heißt, hier auf der Bühne agieren Schauspielerinnen und Schauspieler. Im Amazonasgebiet haben Schauspielerinnen und Schauspieler für die Filmaufnahmen agiert. Und es gibt zwischen Leinwand und dem Bühnengeschehen hier in Gent immer wieder Dialogisches. Was sie aber in diese Produktion einsteuert, ist vor allem innerhalb der Filmaufnahmen eine hochdramatische, eine auch hochexpressive Antigone, die also in einem Moment der Beerdigung ihres Bruders also wirklich sehr, sehr stark am äußerst starken Gefühlszustand ist. Und hier auf unserer Bühne sehen wir ganz stark zum Beispiel Sara de Boschere in der Rolle des Kreon, die im Grunde genommen die Gegenfigur darstellt. Also die Aufführung hat eine große Komplexität, denn die Frage ist ja, wer ist Folie für was? Ist die Tragödie, die alte Tragödie, eine Folie für heutige politische Konflikte? Oder sind heutige politische Konflikte eine Folie für die Tragödie von damals? Und das ist ja dieses Spannungsverhältnis, das Milo Rau in dieser Tragedy of the Ancient Myths jetzt schon seit 2 Produktionen interessiert, mit dem Orestes in Mosul und dem neuen Evangelium, das er in Süditalien gedreht hat. Und das jetzt sozusagen mit dieser Antigone, mit diesem Kulturdialog und diesem Mediendialog zum Abschluss kommt.
Die wahre Geschichte zum einen, Antigone zum anderen. Und Sie haben ja geschildert, was auf der Bühne passiert, was per Video zugeschaltet ist. Geht das in der Konstruktion, auch wenn Sie sagen, es ist eindringlich, geht die Konstruktion wirklich auf?
Sie geht zu manchen Zeitpunkten an manchen Stellen auf, sie geht an anderen Stellen nicht auf. Was dann noch dazukommt, ist eine zusätzliche Ebene. Es wird nämlich im Grunde genommen nicht nur diese Filmaufnahmen, es gab ja auch ein Reenactment dieses Massakers vom 17. April 1996, sondern es gibt auch quasi einen Kommentar zu den Filmaufnahmen. Die europäischen Schauspielerinnen und Schauspieler schildern zum Beispiel ihre Erfahrung in diesem Amazonasgebiet mit den Indigenen. Und sie bringen sozusagen dann nochmal diese europäische Reaktion auf Erfahrungen, Erlebnisse in diese Zeit ein. Das heißt, es hat an manchen Stellen so etwas von einem kommentierten Videovortrag. Das sind, glaube ich, eher die schwächeren Momente der Aufführung, wo man das Gefühl hat, uns wird jetzt in einer Art Reisebericht auch noch nahegebracht, was die europäischen Kulturmenschen dort erlebt haben. Das sind eher die schwachen Momente der Aufführung. Stark wird es an Stellen, wo die Vorstellung, die europäische Tragödie könne sich ohne weiteres im Amazonas spielen lassen, nicht mehr aufgeht. Und da gibt es eine wunderschöne Figur, die Figur des Tiresias, der auch hier auf der Bühne nicht physisch präsent war, sondern per Filmeinspielung kam. Ein indigener Philosoph, Ailton Krenak, sagt etwas sehr Interessantes. Er sagt, wir haben keine Angst vor dem Weltuntergang, vor dem Ende. Unsere Welt ist schon vor 500 Jahren untergegangen, natürlich mit dem Beginn der Kolonialzeit. Und er macht sich eher Sorgen für die Europäer, weil die Europäer nicht wirklich geschult sind im Umgang mit Weltuntergängen.
Verstehe ich also richtig, es geht um etwas ganz Prinzipielles, weil ich mich vorab gefragt habe, dieses Stück kommt ja mit 3 Jahren Corona-Verspätung. Damals war Bolsonaro Präsident Brasiliens. Inzwischen ist es wieder Lula da Silva, aber auch er hat sich ja um die Rechte der Indigenen in seinem Land nie gekümmert.
Ja, und ich glaube, das wird die große Enttäuschung sein. Und ich denke, da ist jetzt auch wichtig, dass dieser Aufruf, von dem Sie eben schon gesprochen haben, vielleicht auch noch mal ein bisschen verfängt. Denn es ist, glaube ich, nicht auf der politischen Ebene, es ist Bolsonaro, es ist da Silva, der dieses Land regiert, sondern es ist wirklich die ganz große Frage, ist die einer ökonomischen Grundstruktur, die da ja auch mit dieser Resolution angegriffen wird. Es ist einfach so, dass internationale, globale Konzerne dort die ganzen Rohstoffe, die ganzen Ressourcen ausbeuten für unseren europäischen und okzidentalen Wohlstand und sicher auch für den chinesischen und den indischen und andere Länder, die sehr stark im Kommen sind. Und dass diese Struktur dann auch noch abgedeckt wird durch gefälschte, manipulierte CO2-Zertifikate, dass sozusagen mit dem Stichwort des Greenwashing Dinge passieren, die uns im Grunde genommen verschleiern, auf welcher Ebene wir mit dieser Region wirtschaften. Und das ist, glaube ich, der eigentliche, wesentliche politische Impuls, den Milo Rau hier hat. Er hat eindeutig im Zusammenhang mit diesem Projekt sehr viel mehr auch emotionale Beteiligung. Er hat gesagt, er hat sich noch nie so sehr begeistert für eine Bewegung, für eine politische Bewegung wie die der Landlosen in Brasilien. Und man spürt, da ist noch ganz viel aktivistische Schlacke eigentlich auf der Strecke hin zum europäischen Kulturprodukt. Aber gut, das ist vielleicht auch ganz schön, da ist dann einfach auch mal Emotion pur und nicht, wie wir das von ihm aus anderen Produktionen kennen, dieses sehr kluge Spiel der Verwandlung von politischen Inhalten in ästhetische Produkte.
Eberhard Spreng nach der Uraufführung von Milo Raus Antigone in Amazonas. Die nächsten Vorstellungen im Theater in Rennes sind am 16. und 17. Mai und am 25., 26. und 27. Mai bei den Wiener Festwochen, deren Chef Milo Rau ab 1. Juli ist. Weiter geht's mit Caroline Kuban.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Dokumentarfilm Theater of Violence der Regisseure Lukas Konopa und Emil Langballe hat den Hauptwettbewerb des 38. Internationalen Dokumentarfilmfestivals DocFest München gewonnen. Der Film beschäftigt sich mit dem ehemaligen Kindersoldaten Dominique Ongwen, der mit 9 Jahren entführt wurde und später als General der ugandischen Lord's Resistance Army Gräueltaten verübte. Die Dokumentation Frage nach seiner Täter- und Opferrolle teilten die Veranstalter in München mit. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. Der Filmregisseur Edward Berger hat sich dafür ausgesprochen, den Deutschen Filmpreis nicht mehr zu dotieren. Er reagierte damit auf Kritik, dass deutsche Filme, die bereits mit Bundesförderung finanziert werden, zusätzlich den hochdotierten Preis erhalten können. Das hohe Preisgeld soll auch die Vorauswahl der Filme beeinflusst haben. Diese war im Vorfeld der Vergabe stark kritisiert worden. Bei der Vergabe des Deutschen Filmpreises waren Filme mit insgesamt fast 3 Millionen Euro aus Steuergeldern ausgezeichnet worden. Im Deutschlandfunk Kultur sagte der Regisseur des Films Im Westen nichts Neues.
Die Filme, die prämiert worden sind, die Filmemacherinnen, werden auch ohne Preisgeld ihren nächsten Film finanziert bekommen. Dieses Geld soll doch einfach in die BKM-Förderung fließen. Der Preis ist Preis genug, da braucht es kein Geld zu. Und dann gibt es auch verfälschte Abstimmungsmotivationen, die ich glaube nicht richtig sind. Und deswegen würde ich einfach sagen, lasst uns doch das entkoppeln vom Preisgeld und einfach nur den Preis als einen Preis einer Ehre zu verleihen, das würde mir genügen.
Der Filmregisseur Edward Berger. Sein Film Im Westen nichts Neues hatte bei der Preisverleihung gestern Abend selbst 9 Lolas erhalten. Der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Parzinger, zeigt sich nicht besorgt über den Verbleib der zurückgegebenen Benin-Bronzen in Nigeria. Parzinger sagte in einem Interview mit der Berliner Zeitung, dass auch er nicht gewusst habe, dass der nigerianische Präsident die restituierten Bronzen an den König von Benin, den Oba, weitergeben werde. Während sich gestern einige Politikerinnen und Politiker bei einer Debatte im Bundestag darüber entrüstet zeigten, macht sich Hermann Parzinger weniger Sorgen. Er sei sich ziemlich sicher, dass die Bronzen ausgestellt würden, so der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Der Sohn des Oba, der Kronprinz, sei bereits mehrfach in Berlin gewesen. Die 48. Mülheimer Theatertage sind mit dem Stück Bühnenbeschimpfung der deutsch-israelischen Dramatikerin Sivan Ben-Yishai eröffnet worden. Das am Maxim-Gorki-Theater in Berlin uraufgeführte neue Stück Ben-Yishais befasst sich mit ausbeuterischen und autoritären Verhältnissen hinter den Theaterkulissen. Im vergangenen Jahr hatte sie den Wettbewerb mit ihrem Stück Wounds Are Forever, Selbstporträt als Nationaldichterin, gewonnen. Für den renommierten mit 15.000 Euro dotierten Preis des deutschsprachigen Gegenwartsdramas sind 7 Inszenierungen nominiert. Alle Stücke werden in Mülheim live aufgeführt. Am Ende der Theatertage entscheidet am 3. Juni eine Jury in einer öffentlichen Sitzung. Zusätzlich zum Erwachsenenwettbewerb gibt es einen ebenfalls mit 15.000 Euro dotierten Kinderstücke-Wettbewerb mit 5 nominierten Beiträgen.
In der Türkei wird morgen gewählt, aber wählen die Türken? Zum ersten Mal, seit das Staatsoberhaupt Erdogan heißt, könnten die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen mit mindestens einer Überraschung enden. Christian Berndt hat gefragt, wie groß Pessimismus und Hoffnung in der türkischen Filmszene sind.
Mal sehen, man kann nie wissen, aber Hoffnungen habe ich zum ersten Mal seit 21 Jahren. Aber dieses Mal bin ich optimistisch.
Sagt Ahmet Boyacıoğlu. Er leitet das Antalya Golden Orange Film Festival, das wichtigste türkische Filmfestival. Boyacıoğlu ist zuversichtlich, dass Präsident Erdogan die Wahlen verliert und abtreten muss. Aber so autoritär Erdogan regiert hat, es habe immer eine türkische Zivilgesellschaft gegeben, meint Boyacıoğlu. Auch das türkische Kino habe trotz Repression und Zensur regierungskritische Filme hervorgebracht. Und sie laufen auch auf dem Antalya Filmfestival.
Die Regierung möchte in den letzten Jahren nach Möglichkeit diese Filme abschaffen. Die können natürlich es nicht tun. Diese Filme werden gedreht.
Vor allem im Dokumentarfilmbereich, so Boyacıoğlu. Allerdings haben es kritische Dokumentarfilmer schwer, weil sie keine staatliche Unterstützung bekommen und ihre Projekte nicht selten Gefängnisstrafen nach sich ziehen. Aber auch wenn viele mutige Filme entstehen, ist der Exodus von Filmschaffenden seit Jahren enorm.
Soweit ich weiß, vor ein paar Jahren gab es über 400 Filmemacher nur in Berlin.
Inzwischen könnten es, meint Boyacıoğlu, womöglich schon doppelt so viele türkische Filmschaffende in der deutschen Hauptstadt sein. Sollte Erdogan die Wahlen doch gewinnen, werde es einen noch größeren Exodus von Filmschaffenden nach sich ziehen. Die bisherige Abwanderung hat allerdings nicht nur politische Gründe, sagt Boyacıoğlu. Es gibt in der Türkei mittlerweile 170 Filmschulen, aber die öffentliche Filmförderung sei lächerlich gering. Auch in dieser Richtung setzt er auf eine neue Regierung. Es gebe bereits Ankündigungen der Sozialdemokraten.
Jetzt haben wir dummerweise seit 20 Jahren ein Ministerium für Tourismus und Kultur. Die Leute sind eher mit Tourismus beschäftigt und Kultur ist leider so klein geworden. Aber man hat mir gesagt, dass es ein Kultusministerium und dann mehr Förderung geben werde. Mal sehen.
Auch viele Freunde des kurdischen Regisseurs Ferit Karahan sind im Ausland. Karahan ist geblieben, weil seine Geschichten in der Türkei liegen. Alle seine Filme sind mit seiner kurdischen Herkunft verbunden, zu Karahan. In seinem Film Brothers Keeper, der 2021 auf der Berlinale lief, erzählt Karahan autobiografisch vom Assimilierungszwang, dem kurdische Kinder an Schulen in den Kurdengebieten durch die türkischen Behörden ausgesetzt waren und sind. Auch er blickt optimistisch auf die Wahlen. Oppositionskandidat Kılıçdaroğlu sei zwar nicht ideal, aber zumindest ein Politiker, der zuhöre, anders als Erdogan.
But after 2015, Erdogan recently decided to, you know, close the negotiations.
Erdogan habe 2015 entschieden, die Verhandlungen mit den kurdischen Parteien einzustellen. Danach sei der Konflikt schlimmer als in den 90er Jahren geworden. Karahan kann seine Filmstoffe ohne massive Eingriffe der Zensur realisieren. Sogar der Kulturminister mag seine Filme, wohl auch, weil sie im Ausland Erfolg haben. Spielfilme mit kritischem Inhalt haben es leichter als Dokumentarfilme. Das sieht auch die Regisseurin Sepil Altin so. Ihren düsteren Science-Fiction Once Upon a Time in the Future, der Anfang April auch bei den türkischen Filmtagen in München lief, kann man durchaus als Parabel auf den Überwachungsstaat lesen. In Form von Filmkunst ist das möglich, ganz anders als bei Dokumentarfilmen.
One of the name is Çiğdem Mataş. She talks about to make a film.
Altin erzählt, dass die Filmproduzentin Çiğdem Mataş geplant hatte, einen Film über die Gezi-Proteste 2013 zu machen, und allein für diese Idee wurde sie zu 18 Jahren Haft verurteilt. Auf dem Dogfest München läuft gerade der türkische Dokumentarfilm Ausnahmezustand. Er behandelt die Säuberungswelle im öffentlichen Dienst, mit der Erdogan nach dem gescheiterten Militärputsch 2016 kritische Stimmen mundtot machen wollte. Regisseurin Nejla Demirec hat 3 Jahre lang Betroffene begleitet.
I couldn't work with anyone during the post-production phase. I had to go and complete it in Greece.
Als es in die Postproduktion des Films ging, fand Demirec keine Mitarbeiter und musste den Film in Griechenland fertigstellen, sagt sie. Niemand wagte es, bei dem Film mitzuarbeiten. Aber jetzt, 2 Tage vor den Wahlen, haben tausende Künstler ein Manifest veröffentlicht. Darin wird nicht nur kritisiert, dass es in den letzten 20 Jahren eine beispiellose staatliche Vernachlässigung der Kultur gegeben habe.
The artist also wants freedom.
Die Künstlerinnen fordern außerdem Freiheit und ein Ende der Zensur. Dass sie einen solchen Schritt wagen, hat auch mit dem Wahlkampf zu tun, meint Demirec. Die Regierung sei im Moment zurückhaltender als sonst. Aber das zeige auch Erdogans Machtverlust angesichts der vielen Krisen. Vor einem Jahr wäre ein solches Manifest nicht denkbar gewesen. Das könne sich auch wieder ändern. Erst müsse Erdogan wirklich abtreten.
If we win the elections, we will be free, I think so.
Filmemacherinnen und Filmchefs in der Türkei, ein Tag vor den Wahlen.
You might have already heard, but this year the Eurovision Song Contest is in Liverpool. We are hosting it on behalf of Ukraine and that has inspired us to be more ambitious than ever.
Liverpool statt Kiew. Das Finale des 67. Eurovision Song Contest ist um 23.45 Uhr auf der Zielgeraden. 26 Länder sind dabei. Deutschland ist ja immer gesetzt, weil wir zu den größten Geldgebern des ESC gehören. Umso bitterer waren die letzten Jahre für die Fans. Lena Satellite ist ja auch schon 13 Jahre her. Kulturjournalistin Jenny Zülker zieht sich heute Abend den ESC rein. Wer hat denn Bella Figura gemacht seit 21 Uhr?
Ja, also das lief für alle eigentlich ziemlich smooth, fand ich. Mich hat es in dieser wahnsinnigen und überdimensionalen Professionalität mit dieser ausgestellten Begeisterung und Überkandideltheit der ModeratorInnen und immer diesem immer durchweg jubelnden Publikum und irren Kameraschwenks durch diese riesige Arena da in Liverpool, das hat mich sehr stark, so stark wie noch nie, an Luc Bessons The Fifth Element erinnert, also den Film mit Ruby Rod und so Kostümen von Gautier. Also es hat ästhetisch wirklich was sehr trashig, futuristisches. Musikalisch war es eigentlich wie immer eine klassische Mischung aus mal Schlager, Folk, Karnevalsquatsch und Eurotrash zum Tanzen. Einige Länder versuchen mit Folklore zu punkten, andere mit Humor oder mit dem, was sie als Humor verstehen. Wieder andere mit irren Choreos und Kostümen, zum Beispiel Finnland mit so grinsenden All-Inclusive-AnimateurInnen from Hell und so eine Frauenband aus Tschechien mit ganz langen Zöpfen, die mich ans Masupulami erinnert haben. Ich würde mal einen Song spielen, den ich ganz gut finde. Ich weiß nicht, wie er ankommt, weil die gerade erst anfangen zu voten. Nämlich Gustav aus Belgien, in so rosa und weiß gekleidet und mit Sonnenhut und mit so einem wogenden Tänzer. Das ist so ein Blue-Eyed-Soul-Stück. Es heißt Because of You. Da können wir mal reinhören. Oh, Genau. Ob das überall so gut ankommt, weiß ich nicht. Aber mir gefiel es, wie gesagt, eigentlich ganz gut.
Ja, wie ist das denn überhaupt mit dem ESC mal so ganz prinzipiell gefragt? Lord of Lost, ich habe vorhin geguckt, 3 Punkte bislang für Deutschland. Hat sich das inzwischen in den letzten Minuten erhöht?
Nee, also so richtig noch nicht. Also das, wie gesagt, fang gerade erst an. Das ist ja diese Dark Rock Band aus Hamburg, Lord of the Lost, die da halt ihren Song performt haben. Ich fand ja ganz erstaunlich, dass das heutige Wort zum Sonntag kurz vor der Übertragung von einem Pfarrer aus Trier kam und der hat sich dann ganz explizit zu Lord of the Lost geäußert und hat quasi Zeilen aus deren Song Blood and Glitter in seiner Predigt eingebaut, also ziemlich modern. Die kamen aber auch erst ganz spät, die Deutschen, als 21. von den 26 Plätzen. Und das wird ja auch ausgelost, wann die spielen. Und kamen dann halt mit ihren etwas albernen, aber irgendwie auch ganz süßen Kostümen. Die sehen aus wie so eine Mischung aus Victoria's Secrets, Racheengeln und Mad Max und Rammstein. Und haben das Durchschnittsalter übrigens dann schon gedrückt. Aber wir können ja mal in ihren Song reinhören, Blood and Glitter, zumindest in den Anfang. Da kann man, glaube ich, ganz gut verstehen, wo der Hammer hängt, beziehungsweise wo die Metal Axe hängt.
Blood and glitter, sweet and bitter, we're so happy we could die. Scream for me, Liverpool! What we are is but a toy. Promise to ourselves, we are free.
Ja, das muss man mögen.
Ja. Ja, sympathisch sind die natürlich schon auf jeden Fall.
Liverpool hat ja, wir haben es am Anfang gehört mit diesem Ausschnitt, sehr für die Ukraine getrommelt. Liverpool hat übernommen, was Kiew gerade nicht austragen kann. Aber der ESC hat mit dem Argument, eine unpolitische Veranstaltung zu sein, Präsident Zelensky heute nicht zu Wort kommen lassen. War der ESC aber wirklich jemals politisch neutral?
Ja, das habe ich mich halt auch gefragt. Ich finde es auch ein bisschen schade. Also ich verstehe schon, dass man keine politischen Ansprachen von PolitikerInnen haben will, die ganz spezifisch. Aber im Ganzen ist der ESC natürlich als queere Veranstaltung immer politisch, also körperpolitisch. Es geht ja immer um Toleranz und Diversity. Und es gibt Länder, in denen queer sein und schwul oder lesbisch sein oder sonst wie sein verfolgt wird. Und da fand ich es dann doch etwas schwach, dass das eben komplett alles so unter den Teppich gekehrt wurde, beziehungsweise überhaupt von niemandem auch nur erwähnt wurde. Und es gab auch, also ich fand auch, dass es auch was Diversität in Körperform oder Alter oder so betrifft, da gab es auch schon Jahre, in denen nicht nur schlanke, normativ schöne, langhaarige junge Frauen mit so Fetzenklamotten auftreten. Das war in diesem Jahr tatsächlich etwas altmodisch. Die älteste Solosängerin, also Solokünstlerin aus Schweden, die war in diesem Jahr nicht mal 40. Und Peter Urban, der Kommentator, der sagte, also das einzig Politische war quasi, dass er nach dem Ukraine-Beitrag sowas sagte wie, ja, schwere Beats in einer schweren Zeit. Das finde ich, ehrlich gesagt, irgendwie auch verschenkt bei der Riesenmenge von Menschen, die zugucken und die ja schon wissen, dass wir in einer nicht, also einfach in einer extrem politischen Zeit leben.
Was immer heute Abend auch noch beim ESC in Liverpool passiert, Faktum ist, Peter Urban, mit 75 Jahren geht er als ESC-Kommentator in Rente. War er bislang wie immer oder hat er sich nach 26 Jahren mal doch ein persönliches Wort bislang erlaubt?
Nee, hat er sich tatsächlich nicht. Das habe ich auch so ein bisschen erwartet, aber ich kenne ihn auch schon so lange. Der ist 75, der hat früher NDR Musik für junge Leute gemacht und macht das auch alles immer sehr schön. Aber er hat natürlich immer so ein bisschen in seiner Ansprache so was Hitparaden, Start Nummer 1, Announcer-mäßiges. Und wir können ja mal so einen typischen Urban-Spruch hören, den fand ich auch wieder ganz klassisch. Den hat er nach dem Song aus Polen gemacht, der Solo hieß, von so einer Sängerin gesungen, mit einem etwas staubigen Witz. Wir können ja mal in das Ende von dem Song reinhören und dann Urbans Kommentar dazu hören.
Ein bisschen Animation im Ferienclub. Wer ist die beste J-Lo im Land? Singen muss sie natürlich auch.
ja, also haha, wer ist die beste J-Lo im Land? Das ist irgendwie okay. Ich habe mir aber schon gedacht, also wenn er jetzt geht, das ist ja noch nicht klar, wer dann seine Rolle übernimmt. Aber ich würde mir schon einen Menschen aus der queeren Community wünschen als offiziellen Kommentator oder Kommentatorin. Gar nicht unbedingt jetzt, um irgendwie da so eine Boshaftigkeit oder ein Biss reinzukriegen, aber einfach mehr Ironie und vor allen Dingen auch mehr queeres und bewusstes Befinden eigentlich. Also das ist okay, dass er da so lange war. Es ist aber jetzt auch okay, dass jemand Neues kommt, würde ich sagen.
Der ESC 2023 ist noch nicht ganz zu Ende. Da ist Jenny Zülker schon bei 2024. Kurz vor Schluss. Jetzt ist es 23.52 Uhr. Es wird weiter ausgezählt. Schluss, das ist doch das Stichwort für Tobias Wenzel, denn die Woche ist rum, auch für die Zeitungsfeuilletons.
Abkürzungen, überall Abkürzungen. Juliane Liebert wunderte sich in der Süddeutschen Zeitung darüber, dass die Figuren im Debütroman des Schauspielers Tom Hanks so viele Abkürzungen benutzen. Manche dieser Abkürzungen sind Fachbegriffe, die in Fußnoten erklärt werden, schrieb Liebert. Andere scheinen einfach da zu sein, weil Tom Hanks Abkürzungen mag. Oder sein Lektor hat ihn zum Abkürzen gezwungen, damit das Buch nicht noch länger wird. Von Abkürzungen über Wortschöpfungen bis zur Rechtsbeugung. Es war eine Feuilletonwoche des großen Deutungsbedarfs. Kein Muttertag, rief Sandra Kegel, selbst zweifache Mutter, in einer Glosse für die Frankfurter Allgemeine aus und fürchtete auch für diesen Sonntag die übliche Blumen- und Schokoladenorgie. Ehe jetzt der Tag zur Ehrenrettung noch einmal umbenannt wird in Elternteiltag oder entbindende Personentag, die Diskussion darüber ist in vollem Gange, sollte er besser gleich abgeschafft werden, schrieb Kegel. Frauen der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz würden gar von menstruierenden Menschen sprechen, berichtete Birgit Schmid in der Neuen Zürcher Zeitung. Damit reduzieren sie die Frauen auf eine körperliche Funktion und Eigenheit, ein Kind bekommen, gebären können. Diese Wortwahl sei selbst ausgrenzend, etwa gegenüber Frauen in der Menopause. Aber nicht nur von links, auch von rechts werde die Frau und Mutter zu politischen Zwecken missbraucht. Im Herbst 2022 hat Putin den Begriff Mutterheldinnen wieder eingeführt. Einen Orden, den es unter Josef Stalin gab, schrieb Schmid. Die Mutter werde so zum Muttertier degradiert. Als Mutter werde die Frau zur Löwin, bemerkte dazu passend Eva Ladipo in der FAZ, um dieses Frauenbild zu beschreiben und zu erörtern, warum gerade Politikerinnen am rechten Rand so erfolgreich sind. Wie die Republikanerin Marjorie Greene. Für ein Wahlkampfvideo legte sie sich jüngst mit 50 Kaliber Präzisionsgewehr auf einen Pickup-Truck und jagte ein Hybridauto mit der Aufschrift Sozialismus in die Luft, schrieb Ladipo. Ihre Parteikollegin Lauren Boebert posiert als stolze Mutter von 4 Söhnen, die ihre Maschinengewehre selbst unterm Weihnachtsbaum im Anschlag halten. Das sind wohl sehr amerikanische Verhältnisse. Noch fällt es jedenfalls schwer, sich Alice Weidel samt ihrer Söhne mit Maschinengewehren vorzustellen. Der Familie Erdogan wäre das schon eher zuzutrauen. Gerade jetzt, da an diesem Sonntag Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in der Türkei sind und die eigene Macht auf der Kippe steht. Wenn Erdogan gewinnt, wird die Türkei an ihrem 200. Jahrestag dazu verdammt, ein politisches Irrenhaus zu sein, das viele verlassen müssen, um zu überleben, prophezeit die Schriftstellerin Ece Temelkuran in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Vor einem Monat war ich zu einem Interview in einem Gefängnis in Buenos Aires. Dort traf ich den Killer, der den Auftrag hatte, mich zu töten, schrieb der im deutschen Exil lebende türkische Journalist Can Dündar in der Zeit über eine unfassbare Begegnung. Dündars Kollege Bülent Mumay, Mitarbeiter der Deutschen Welle und Kolumnist der Frankfurter Allgemeinen, wurde nun zu einer Haftstrafe auf Bewährung wegen eines harmlosen alten Tweets verurteilt. Ein willfähriger türkischer Richter hatte ihn einfach als gefährlich umgedeutet. Erdogans Richter und Staatsanwälte wissen genau, sollte der Staatspräsident am Sonntag seine Macht verlieren, läuft auch ihre Zeit ab. Ziel ihres Handelns ist jetzt mehr denn je, ihren Sultan auf dem Thron zu halten. Jedes Mittel ist ihnen recht. schreibt Karen Krüger in der FAS und zitiert den verurteilten Mumai mit den Worten: Diejenigen, die glauben, sie könnten mich mit dieser Bewährungsstrafe zum Schweigen bringen, irren sich gewaltig. Ich werde sie auch in ihren letzten Tagen im Palast nicht glücklich machen. Ömer Seven berichtete in der Wochentaz darüber, wie der türkische Innenminister den Wählern Angst vor dem Machtwechsel einzuflößen versuchte, mit der Behauptung, die Opposition wolle Ehen zwischen Menschen und Tieren legalisieren. Gut, wer weiß. Vielleicht heiße ich auch Robert De Niro und verdiene mir mit der Kulturpresseschau etwas dazu. Lesen Sie, liebe Hörer, bitte das Interview, das Martin Scholz mit dem Schauspieler Robert De Niro für die Welt am Sonntag geführt hat. Nicht, weil De Niro darin etwas Spannendes gesagt hätte. Die Spannung entsteht vielmehr dadurch, dass man mit dem Journalisten mitfiebert, wie er das Interview verzweifelt zu retten versucht. Unter anderem, indem er die Mimik des Schauspielers deutet und beschreibt, um mit Mühe und Not eine Zeitungsseite zu füllen. Zum Schluss aber noch schnell zu einem Wort, das es zu deuten gilt: Brötchentaste. Die FDP will alle Parkscheinautomaten mit einer Brötchentaste ausstatten. Wenn man die drückt, dann kommt unten leider kein Brötchen raus, aber man muss für die Dauer des Brötchenholens nichts für das Parken bezahlen, schrieb Hans Zippert in seiner satirischen Kolumne für die Welt. Kritikern geht die Idee nicht weit genug. Sie fordern Baguette- und 12-Kornbrottasten und weitere Tasten für Graubrot, Schwarzbrot, Schinken-Käse-Croissant und Streuselkuchen.
Die Kulturpresseschau von Tobias Wenzel in Fazit mit Gabi Wuttke.